liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 101. Folge des Podcasts des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer hier im Institut und auch heute habe ich wieder einen Special Guest im Podcast. Er war schon mal bei uns im Podcast zu Gast. Eine Kleinigkeit hat sich geändert. Damals warst du Privatdozent Dr. Patrick Meyer, jetzt bist du Professor Dr. Patrick Meyer. Lieber Patrick, schön, dass du wieder mit dabei bist. Mittlerweile, vor allen Dingen immer mittwochs, außerordentlicher Professor an der Universität Würzburg. Heute ist Mittwoch, du bist also heute sozusagen in deiner Eigenschaft als Professor bei uns.
Vielen Dank, danke für die Einladung.
An den übrigen Tagen bist du Notar in Bischofsheim in der Rhön, vielen Notarinnen und Notaren ja auch als Vortragender bei diversen Fortbildungsveranstaltungen bekannt, auch als Autor in vielen Kommentaren und Aufsätzen. Wir besprechen heute eine BGH-Entscheidung zu einem Thema, das dir sehr liegt, bei dem du also auch eine der großen Kommentierungen inne hast im Beck'schen Online-Großkommentar zum WEG. Es geht um das BGH-Urteil vom 20.02.2026 mit dem Aktenzeichen 5ZR 34 aus 25. Worum geht es im Groben? Es geht im Groben um § 5 Absatz 2 WEG. Wann kann ein Raum zum Sondereigentum gehören, wenn sich darin Anlagen befinden, die dem gemeinschaftlichen Gebrauch dienen? Es ist insbesondere entscheidend, dieses Urteil zu kennen für die Gestaltung von Teilungserklärungen, wenn man da also als Notarin oder als Notar im Vorfeld prüft, welche Räume, welche Flächen jetzt nach dem Wunsch des aufteilenden Bauträgers oder der aufteilenden Eigentümer zum Sondereigentum gehören sollen oder zum Gemeinschaftseigentum gehören müssen. Da ist es künftig gut und sinnvoll, diese Entscheidung im Hinterkopf zu behalten. Ich stelle mal den Sachverhalt vor, worum ging es da? Wir stellen uns ein klassisches Zweifamilienhaus vor. Wir haben im Erdgeschoss eine Wohnung und wir haben im Obergeschoss eine Wohnung. Die Wohnung im Erdgeschoss ist die Wohnung Nummer 1 und die Wohnung im Obergeschoss ist die Wohnung Nummer 2. Und es gibt unterhalb der Wohnung Nummer 1 einen Keller. Und dieser Keller sollte nach der Teilungserklärung aus dem Jahr 2013 zum Sondereigentum gehören, und zwar zur Wohnung Nummer 1, also zur Wohnung im Erdgeschoss. Der Eigentümer der Wohnung Nummer 2 im ersten Obergeschoss hat jetzt gar keinen eigenen Zugang zu diesem Keller. Also wenn der mal in diesen Keller möchte, muss er da eben durch die Wohnung Nummer 1 durch. Er muss dann da durch das Treppenhaus und durch einen Flur. Also er kommt nicht selbst in diesen Keller rein. Und in diesem Keller, soweit es uns jetzt interessiert, haben wir drei Räume, die so hintereinander liegen. Und zwar zuerst mal ein Treppenhaus, dann einen Flur und schließlich einen Technikraum. Wie sieht es da aus? In diesem Technikraum gab es im Jahr 2013, als man die Teilungserklärung beurkundet hat, eine Ölheizung. Später wurde dann im Jahr 2017 zwei getrennte Gasthermen eingebaut. Außerdem haben wir in diesem Technikraum die Absperrhähne für die Gas- und Wasseranschlüsse beider Wohnungen sowie zudem die Gas- und Wasserzähler. Weiterhin in diesem Technikraum eine Toilette und ein Waschbecken und auch Metallregale, auf denen der Eigentümer der Wohnung Nummer 1, wie es in der BGH-Entscheidung so schön heißt, teure Elektrogeräte lagert. Wir wissen nicht genau, was es ist, aber jedenfalls wird dieser Raum, in dem sich also diese technischen Anlagen befinden, auch von dem Eigentümer der Wohnung Nummer 1 tatsächlich genutzt zur Lagerung ihm gehörender Gegenstände. Im Treppenhaus haben wir dann zu guter Letzt noch den Hauptstromkasten mit allen Stromzählern montiert. Also wir stellen es uns mal bildlich vor, wir gehen dieses Treppenhaus runter. Im Treppenhaus hängt an der Wand dieser Hauptstromzähler, der Hauptstromkasten für beide Wohnungen. Wir gehen dann anschließend durch einen Flur und am Ende dieses Flurs ist eine Tür, die führt zum Technikraum. Und in diesem Technikraum haben wir also jetzt zum heutigen Stand diese beiden Gasthermen. Wir haben die Absperrhähne für Gas und Wasser, wir haben den Gas- und Wasserzähler. Und wir haben eben noch dieses Metallregal, auf denen dann da eben diese Elektrogeräte von dem Eigentümer der Wohnung Nummer 1 lagern. Weiterhin ist, jetzt wechseln wir mal sozusagen aus der tatsächlichen Sicht auf die rechtliche Seite, diese Wohnung Nummer 1 mit einer Dienstbarkeit belastet zugunsten der Wohnung Nummer 2. Und nach dem Inhalt dieser Dienstbarkeit muss also der Eigentümer der Wohnung Nummer 1 dulden, dass der Flur und der Technikraum mitbenutzt werden, und zwar zur Zählerablesung. Also da war nur geregelt, dass der Zähler abgelesen werden darf. Zu sonstigen Anlagen, die sich da irgendwie befinden, Heizung, Strom und so weiter, war da nichts geregelt. Und was wollten jetzt die Eigentümer der Wohnung Nummer 2, also die Bewohner der Wohnung im ersten Obergeschoss, erreichen? Naja, sie wollten Mitbesitz an diesen drei Räumen mit folgender Argumentation. Sie sagen ja, also diese drei Räume, also Treppenhaus, Flur und Technikraum, die gehören doch zwingend zum Gemeinschaftseigentum. Also die sind doch gar nicht Sondereigentum, die gehören nicht dem Eigentümer der Wohnung im Erdgeschoss, sondern die gehören zum Gemeinschaftseigentum. Deswegen haben wir die Rechte nach 16 Absatz 1 Satz 3 WEG. Wir dürfen dieses Gemeinschaftseigentum mitbenutzen und wollen dementsprechend da auch den Mitbesitz eingeräumt haben. Ja, was sagt die Vorinstanz dazu? Die Vorinstanz sagt, ja, im Wesentlichen haben die Kläger recht, also die Eigentümer der Wohnung Nummer 2, diese Räume gehören tatsächlich zum Gemeinschaftseigentum. Also das ist hier ein, also infolge der Anwendung von § 5 Absatz 2 WEG, können diese Räume nicht Sondereigentum sein. Sie können nicht zur Wohnung Nummer 1 gehören, sondern sie sind zwingendes Gemeinschaftseigentum. Und also vor allem der Technikraum ist zwingendes Gemeinschaftseigentum und die anderen beiden Räume, also der Flur und das Treppenhaus, sind halt als einzige Zugänge hierzu dann auch zwingend im Gemeinschaftseigentum. So kommt das Ganze zum BGH und ja, der BGH schafft endlich Klarheit. Ich lese noch den Leitsatz vor und dann, liebe Hörerinnen und Hörer, gehen wir über zum Experten, der uns wirklich was dazu sagen kann. Nämlich zu dir, lieber Patrick, jetzt noch einmal der Leitsatz. Der BGH formuliert: Räume, in denen dem gemeinschaftlichen Gebrauch der Wohnungseigentümer dienende Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 5 Absatz 2 WEG untergebracht sind, stehen nicht deswegen im zwingenden Gemeinschaftseigentum. Sie können daher zum Gegenstand des Sondereigentums gemacht werden. Also wir sehen schon an diesem Leitsatz, der BGH folgt der Vorinstanz nicht, sondern sagt im Wesentlichen genau das Gegenteil. Patrick, sei mal so nett, führ uns mal so ein bisschen in diese Thematik oder in diese Problematik ein. Auf welcher Basis hat der BGH diese Entscheidung getroffen? Wie war der Meinungsstand bis dahin? Was wurde bis dahin zu diesem Thema vertreten?
Ja, vielen Dank für die Einführung. In der Tat, es geht um § 5 Absatz 2 WEG. Und die Frage, die sich hier stellt, ist, denn in § 5 Absatz 2 WEG steht drin, dass Anlagen und Einrichtungen, die dem gemeinschaftlichen Gebrauch dienen, nicht sondereigentumsfähig sein können, sondern Gemeinschaftseigentum sein müssen.
Ich lese es jetzt vielleicht der guten Ordnung halber einmal vor. Da heißt es: Teile des Gebäudes, die für dessen Bestand oder Sicherheit erforderlich sind, sowie Anlagen und Einrichtungen, die dem gemeinschaftlichen Gebrauch der Wohnungseigentümer dienen, sind nicht Gegenstand des Sondereigentums, selbst wenn sie sich im Bereich der im Sondereigentum stehenden Räume oder Teile des Grundstücks befinden. Das ist mal der Wortlaut des 5 Absatz 2 WEG, auch unverändert durch das WMOG. Den gibt es in dieser Form schon ganz lange.
Genau. Die Grundidee des 5 Absatz 2 ist alt, ist eigentlich schon historisch aus dem WEG, beruht auf der Vorstellung, die ja auch richtig ist, dass die Teile des Gebäudes, die allen dienen oder zumindest mehreren dienen, auch im Gemeinschaftseigentum stehen. Also das Dach, wenn es bei einem reinregnet, regnet es bei allen rein. Und zum Beispiel die Steigleitung für das Wasser, wenn die kaputt ist, dann haben nicht nur die oben kein Wasser, sondern auch die im zweitobersten Geschoss haben kein Wasser. Das heißt, das geht alle was an. Das kann kein Sondereigentum sein und da kann nicht der Einzelne sagen, das ist mein Sondereigentum, baue ich jetzt ab. Die Formulierung ist allerdings für den hier interessierenden Fall so ein bisschen unklar. Denn hier wird von Anlagen und Einrichtungen gesprochen. Hier geht es aber ja darum, dass wir uns die Frage stellen, gehört ein bestimmter Raum zum zwingenden Gemeinschaftseigentum? Die Frage?
Genau, also streitig war ja hier nicht, ob jetzt diese Gastherme oder dieser Stromzähler Sondereigentum oder Gemeinschaftseigentum sind, sondern der diese Anlagen beherbergende Raum, also um den ging es. Ja.
Genau so ist es. Der BGH allerdings, wenn man die Entscheidung liest, macht auch da schon ein Thema auf und sagt, wir wissen eigentlich nach den Feststellungen der Vorinstanz überhaupt nicht, die Gasthermen sind potenziell sondereigentumsfähig, denn das sind zwei Gasthermen für zwei Wohnungen und zwar nicht in der Weise, dass beide Gasthermen beide Wohnungen, sondern es ist letztlich eine Form der Etagenheizung. Also jede Wohnung hat ihre eigene Heizung. Das heißt, das spricht einiges dafür, dass es sich da insoweit um Sondereigentum handelt und auch der BGH führt hier relativ klar aus, dass auch nicht jeder Stromkasten und nicht jeder Absperrhahn automatisch Gemeinschaftseigentum sein muss.
Der Absperrhahn kann ja auch wieder nur die Wohnung Nummer 2 betreffen oder genau, nur die Wohnung Nummer 1.
Genau so ist es. Und die Frage stellt sich immer wieder im Bereich der Heizungen, welcher Teil der Heizungen. Das wird ein immer größeres, auch gestalterisches Thema. Denn der BGH sagt, Teile der Heizung ab dem Absperrhahn, der nur zu der Heizung, der nur zu der Wohnung absperrt. Die Rohrleitungen gehören mangels anderweitiger Bestimmung in der Gemeinschaftsordnung und der Teilungserklärung ins Sondereigentum. Das kann sehr große Schwierigkeiten haben, gerade in so vernetzten Systemen, wenn dann jeder für sich selber andere Heizkörper und im Zweifel andere Heizschleifen und Ähnliches verlegen will. Deswegen spricht aus meiner Sicht ohnehin viel dafür, das in der Teilungserklärung zu regeln und zu sagen, alles, was zum Beispiel zur Heizung gehört, ist egal, wo es sich befindet und egal, ob es nur eine Wohnung betrifft, immer Gemeinschaftseigentum, denn Gemeinschaftseigentum kann ich unbegrenzt schaffen. Ich kann auch Gemeinschaftseigentum an solchen Einrichtungen schaffen, die nur eine Wohnung betreffen, durch Bestimmung in der Teilungserklärung.
Der 5 Absatz 2 beschränkt mich ja nur darin, Sondereigentum zu schaffen.
Genau. Aber nicht im Gemeinschaftseigentum bin ich frei.
Okay, also da sozusagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, gleich der erste Praxistipp, was ja üblicherweise vom Deutschen Notarinstitut in der Form nicht so kriegen, weil wir keine Gestaltungsempfehlungen geben. Aber ich fasse nochmal zusammen, du würdest in einer Teilungserklärung mit Gemeinschaftsordnung eine Regelung dazu treffen, dass die Heizungsanlage, egal worum es geht, also relativ global gesprochen, im Gemeinschaftseigentum steht. Ja.
Deshalb, weil wir das sehen über die letzten Jahre und Jahrzehnte, eine funktionierende Heizung funktioniert immer dann noch besser, wenn sie vernetzt ist. Das wird zunehmend von Bedeutung sein. Und dann brauchen wir natürlich auch einheitliche Regeln. Und das geht natürlich dann am besten, wenn die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer darüber ein einheitliches Konzept beschließt. Man kann dann ja die Kostentragung immer noch über den 16 BEG oder auch durch eine Bestimmung in der Gemeinschaftsordnung abweichend treffen. Aber die Entscheidung, ein einheitliches System zu schaffen, das funktioniert nur dann zuverlässig und richtig, wenn die Gemeinschaft entscheidet und nicht, wenn jeder dafür sich selber überlegt, welche Heizkörper er besonders gut findet und wie die funktionieren sollen, weil dann funktioniert potenziell das Gesamtsystem nicht mehr.
Okay, also vielen Dank. Ein kleiner Exkurs zur Frage, wie gehe ich denn allgemein mit der Heizungsanlage um im Rahmen der Gestaltung der Teilungserklärung und der Gemeinschaftsordnung. Aber gehen wir mal wieder zurück zu unserem Fall. Also du sagst ja völlig richtig, aus der BGH-Entscheidung geht hervor, dass man sich selber nicht so ganz sicher war, ob diese einzelnen Anlagen, um die es hier ging, also Gasthermen, Absperrhähne, Stromzähler und so weiter, jetzt wirklich unter den § 5 Absatz 2 BEG fallen. Aber das Schöne ist, der BGH kann es offen lassen, weil er sagt, selbst wenn es so wäre, wäre es jetzt im Endeffekt egal für die Frage, was das mit dem Raum macht, in dem sich diese Anlage befindet. Also selbst unter der Prämisse, dass diese ganzen Anlagen, die wir vorher aufgezählt haben, solche Anlagen im Sinne des § 5 Absatz 2 WEG sind, dann wäre die Frage nach der Sondereigentumsfähigkeit dieser Räume eindeutig zu beantworten.
Genau, wobei der BGH nicht den einfachen Weg geht und sagt, von Räumen ist in 5 Absatz 2 keine Rede, sondern der BGH hält an seiner früheren Rechtsprechung und auch an der herrschenden Meinung fest und sagt, Anlagen und Einrichtungen umfasst zwar vom Wortlaut nicht Räume, aber es ist entsprechend auf Räume auch anzuwenden. Das hat auch einen gewissen sachlichen Richtigkeitsgehalt, denn der BGH führt hier insbesondere als Beispiel an Zugangsflächen, Räume, die als Zugangsräume zu mehreren Wohnungseigentumseinheiten dienen, dass die zwingendes Gemeinschaftseigentum sein müssen, weil sie eben als Zugang dienen, das zweifelt der BGH nicht an. Und sagt damit auch grundsätzlich 5 Absatz 2 für Räume denkbar oder für Räume anzuwenden. Aber wir müssen uns an der Stelle die Frage stellen, dienen die Räume hier dem gemeinschaftlichen Gebrauch? Selbst dann, und der BGH sagt in dieser Entscheidung, das ist selbst dann nicht zwingend der Fall, wenn sie gemeinschaftliches Eigentum beherbergen. Warum ist das so spannend? Warum hat das auch das Landgericht Koblenz als Vorinstanz völlig konträr entschieden? Weil der BGH das zuvor anders entschieden hat. Der BGH hatte zuvor in zwei Entscheidungen, die der BGH hier jetzt in der heute zu besprechenden Entscheidung auch ausdrücklich aufgibt, eine davon sogar im BGHZ veröffentlicht, diametral anders entschieden und hatte gesagt, wenn die Räume eine solche Anlage beherbergen, für die ständiger Zugang erforderlich ist, weil sie ständig gewartet, ständig eingestellt, ständig beaufsichtigt werden müssen, dann seien auch die Räume zwingendes Gemeinschaftseigentum, weil sie mehr als einer Einheit dienen, weil man eben den Raum betreten müsse, um die Anlage zu warten. Und deswegen führe faktisch das Gemeinschaftseigentum der Anlage auch zum Gemeinschaftseigentum des Raums.
Also so eine gewisse Infektionswirkung. Sobald ich in diesen Raum eine solche Anlage im Sinne des 5 Absatz 2 reinsetze, ist der ganze Raum infiziert und auch Gemeinschaftseigentum. So etwas platt ausgedrückt.
Ja. So musste man die Rechtsprechung wohl verstehen. In der Literatur war es hoch umstritten. Wer die BGH-Entscheidung liest, kann seitenweise Literaturansichten dazu finden, wie man das richtig oder auch anders machen kann.
Man kann es richtig machen oder anders? Okay, interessant.
Am Ende sagt aber der BGH mit einer durchaus vertretenen Ansicht in der Literatur, die auch richtig ist, in der Sache, wir haben es früher falsch gemacht. Wir haben das falsch beurteilt und gibt seine frühere Rechtsprechung auf und sagt, der Raum selbst wird nicht dadurch Gemeinschaftseigentum, dass er nur einen Gegenstand beherbergt, der Gemeinschaftseigentum ist. Das begründet der BGH sehr umfänglich, nicht zuletzt mit der aus meiner Sicht völlig überzeugenden Argumentation, dass wir das an anderen Stellen ja auch nicht machen. Also wir haben eine Wand, die ist Sondereigentum, da läuft aber die Steigleitung durch. Da ist niemand auf die Idee gekommen zu sagen, ja gut, jetzt ist die Wand offenbar auch Gemeinschaftseigentum.
Und damit der Raum auch, zu dem die Wand gehört. Also könnte man ja da auch an der Stelle beliebig weiterdenken. Ja.
Und das ist auch schon immer anerkannt. Die Außenwände sind zwingendes Gemeinschaftseigentum. Genau das Gleiche für die Glasscheiben, also die Fenster. Und trotzdem war sozusagen, schloss sich auf einer Seite unmittelbar das Sondereigentum an, nämlich die Wohnungen, ohne dass jemand auf die Idee gekommen wäre zu sagen, ja, da können ja gar keine Wohnungen sein, weil es muss ja jemand an das Fenster rankommen, wenn das kaputt ist. Denn, wenn man das konsequent weiterdenkt, gibt es kein Sondereigentum mehr, weil irgendwo alles ist immer Gemeinschaftseigentum. Irgendwo ist immer
Gemeinschaftseigentum, an das man vielleicht mal hin muss. Ja. Also das ist ein gutes Argument. Und man sagt, an der Stelle war es schon immer so. Deswegen ist es jetzt auch nur schlüssig, dass hier für diese Frage Räume, in denen solche Anlagen sich befinden, eben auch für sondereigentumsfähig zu halten. Vielleicht können wir kurz auf diese Meinungsstreitereien eingehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer sich schon mal mit der Sache befasst hat, der weiß, das ist ein Fass ohne Boden. Aber um das so ein bisschen aufzudröseln, also dann wurde ja zum Beispiel vertreten, es komme auf das Verhältnis der Größe an, also ein sehr großer Raum, in dem nur eine sehr kleine Anlage sich befindet, die dem Gemeinschaftseigentum, also die zwingendes Gemeinschaftseigentum ist, dann könne sozusagen der Rest vom Raum jetzt dann doch wieder oder der ganze Raum sondereigentumsfähig sein. Hat man so ein bisschen auf das Verhältnis der Raumgröße zur Anlagengröße abgestellt. Dann ging es zum Teil um das Verhältnis der Nutzungsintensität, wie oft muss man da wirklich ran. Dann der Klassiker da war nach meiner Kenntnis der Stromzähler, aber ich sagte, dann muss ich einmal im Jahr muss ich da ablesen. Das ist jetzt kein Grund zu sagen, der ganze Raum muss Gemeinschaftseigentum sein, nur weil ich da einmal im Jahr ran muss zu dieser Anlage, die zwingend im Gemeinschaftseigentum steht. Also da gab es eine sehr große Kasuistik. Wir mussten uns auch am D&I sehr häufig mit diesen Fragen beschäftigen. Also wir haben das ständig, dass man dann eben im Nachhinein, typischerweise bei der Änderung einer Teilungserklärung, wenn es im Nachhinein auffällt, dann feststellt so, oh, da ist doch irgendwie in einem Raum, der angeblich zum Sondereigentum gehört, eine solche Anlage drin, die die eben unter § 5 Absatz 2 WEG fällt, was bedeutet das denn jetzt für den Raum? Was bedeutet das auch für den Raum davor, wenn das der einzige Zugang zu diesem Raum ist? Ja? Und da können sich dann durchaus so Dominoeffekte ergeben. Ja? Aber jetzt haben wir eben diese Entscheidung des BGH. Ich habe vorhin den Leitsatz zugegebenermaßen etwas verkürzt vorgelesen. Du hast die entscheidenden Stellen jetzt gerade auch nochmal genannt. Ich lese nochmal ganz vor. Der zweite Halbsatz lautet dann, sie können daher zum Gegenstand des Sondereigentums gemacht werden. Und jetzt geht die Klammer auf und der BGH sagt, insoweit Aufgabe von Senat, Urteil vom 2. Februar 1979 und Urteil vom 5. Juli 1991. Also der Senat gibt auch in diesem amtlichen Leitsatz hier eben dann seine vorherige Rechtsprechung zu dieser Frage auf. Und jetzt ist es im Grunde völlig entkoppelt. Das heißt, völlig egal, wie das Verhältnis von Größe der Anlage zu Größe des Raumes ist, selbst wenn dieser Raum komplett ausgefüllt wird von der Heizungsanlage, die alle betrifft, kann der Raum trotzdem im Sondereigentum stehen.
Genau so ist es. Denn der Raum, die Frage ist einzig und allein, dient der Raum als solcher, also in seiner Eigenschaft als Raum, dem gemeinschaftlichen Gebrauch mehrerer. Das ist dann der Fall, wenn der Raum, der Vorraum zum Beispiel zu mehreren Wohnungen ist, dann dient der Raum in seiner Eigenschaft als Raum, nämlich als Fläche und als, ja, richtigerweise nicht als Fläche, sondern natürlich dreidimensional, aber ja, in dieser Eigenschaft mehreren Wohnungen. Und dann ist er zwingendes Gemeinschaftseigentum. Ist dagegen der Raum als solcher nur letztlich temporär, zumindest potenziell temporär, beansprucht durch eine Gemeinschaftsanlage, dann ändert das an der Möglichkeit, ihn zum Sondereigentum zu machen, nichts.
Der BGH begründet dann diese Auffassung auch, also wunderbar nachvollziehbar, einmal mit einem Wortlautargument und sagt, 5 Absatz 2 lässt es also dem Wortlaut nach ohne weiteres zu. Es gibt auch dann noch Erwägungen zur Historie des WEG. Die Vorschrift ist ja seit Einführung des WEG unverändert. Also da wird dann auch nochmal die Gesetzesbegründung zum WEG zitiert. Und letztlich sagt der BGH auch natürlich aus so Sinn und Zweck der Vorschrift erfolgt hier nichts anderes, weil es eben eine andere Norm gibt, die das dann für die Praxis künftig regelt. Man kann ja jetzt sagen, ja Moment mal, wenn der Raum jetzt im Sondereigentum steht, also gehen wir mal hier konkret auf unseren Fall zurück, dann könnte ja jetzt der Eigentümer der Wohnung Nummer 1 im Erdgeschoss sagen, ja meine Räume, ich sperre zu. Du, lieber Eigentümer der Wohnung Nummer 2, wobei ich bezweifle, dass die sich mit lieber Eigentümer angeredet haben, die haben sich wahrscheinlich herzlichst gestritten. Du kommst hier nicht rein, ja, weil meine Räume, ich sperre zu, du hast hier keine Möglichkeit reinzukommen, wenn das kaputt ist, dein Problem. Ja. Und so ist es ja nicht, weil wir eine andere Norm im WEG haben, die uns dann für diese Fälle hilft und die also auch zeigt, wir haben trotz dieser Entscheidung ein ausgewogenes System und kommen zu sachgerechten Ergebnissen. Auf welche Normen spiele ich an, Patrick?
Da komme ich mir jetzt ein bisschen vor wie in der Vorlesung auf der anderen Seite. Paragraph 14 Absatz 1 Nummer 2 WEG. Regelt das. Und das ist eigentlich das entscheidende Argument. Der Gesetzgeber hat offensichtlich die Problematik gesehen und hat einen Anspruch gegeben auf Zugang zu solchen Räumen, nämlich auf eine Einwirkung auf das Sondereigentum, soweit es zur Unterhaltung und zur Versorgung, zum Betrieb des Gemeinschaftseigentums erforderlich ist. Ich sehe, der Kollege Bernhard hat schon in der Hand, er wird es vorlesen.
Ich lese es vor, richtig. Also Paragraph 14, Pflichten des Wohnungseigentümers, Absatz 1, Nummer 2. Da heißt es, jeder Wohnungseigentümer ist gegenüber der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer verpflichtet, das Betreten seines Sondereigentums und andere Einwirkungen auf dieses und das gemeinschaftliche Eigentum zu dulden, die den Vereinbarungen oder Beschlüssen entsprechen oder, wenn keine entsprechenden Vereinbarungen oder Beschlüsse bestehen, aus denen ihm über das bei einem geordneten Zusammenleben unvermeidliche Maß hinaus kein Nachteil erwächst. Also ich muss als Sondereigentümer durchaus das Betreten meines Sondereigentums dulden, wenn eben diese Voraussetzungen des § 14 Absatz 1 Nummer 2 vorliegen. Und das ist die Norm, die im Grunde hier diesen Fall löst. Also die Räume können im Sondereigentum stehen, aber der Eigentümer der Wohnung Nummer 1 muss eben dulden, unter den Voraussetzungen, die hier genannt sind, dass der Eigentümer der Wohnung Nummer 2 da halt gelegentlich reingeht, um da im Rahmen des Angemessenen und Nötigen nach dem Rechten zu sehen. Also die Stromzelle abzulesen, seine Heizung zu reparieren und dergleichen.
Genau so ist es. Und die Norm ist flexibel, denn sie spricht ausdrücklich davon, dass es darum geht, dass ich alles das dulden muss, was nicht darüber hinausgeht, was unvermeidlich ist. Das heißt, die Anlage und die Notwendigkeiten der Anlage bestimmen, wie oft, in welchem Umfang, wie lange ich da rein muss. Das heißt, natürlich bin ich potenziell belastet als Sondereigentümer damit, dass da jemand durch meine Wohnung, durch meine Räume kommt und das im Zweifel aber auch öfter. Also der Paragraph 14 Absatz 1 Nummer 2 WEG stellt keine starre Schranke auf, sondern die Schranke ist letztlich flexibel, immer dann, wenn es nötig ist. Und wenn die Anlage irgendwie oft wartungsbedürftig ist oder sie einen größeren Reparaturbedarf hat, dann ist es eben öfter nötig und bis dahin eben unvermeidlich. Und das muss ich dulden, auch als Sondereigentümer.
Also der Grund, warum dann eben der Eigentümer der Wohnung Nummer 2 gelegentlich mal in den Keller gehen kann, ist dann nicht, dass diese Räume im Keller eben Gemeinschaftseigentum sind, sondern dass eben der Eigentümer der Wohnung Nummer 1 das nach 14 Absatz 1 Nummer 2 zu dulden hat, obwohl es ein Sondereigentum ist.
Genau, so wie es uns übrigens immer als Wohnungseigentümer passieren kann, wenn ich Pech habe und es ergibt sich genau im Bereich meines Sondereigentums ein Schaden am Gemeinschaftseigentum an der Steigleitung. Steigleitung
kaputt, muss halt einer reinkommen und die Wand aufschlagen.
Muss einer, hilft alles nichts, muss ich durch. Und wenn ich Pech habe und es passiert in einem Jahr an zwei unterschiedlichen Stellen jeweils, dann muss ich das auch zweimal hinnehmen.
So ist es. Wir haben im Vorfeld besprochen, dass wir noch auf eine Sache hinweisen wollen, die uns hier wichtig erscheint, dass man da keinem Missverständnis unterliegt. Also es gibt ja klassischerweise bei dieser Abgrenzungsfrage, was ist Gemeinschaftseigentum, was ist Sondereigentum, die sogenannte Vorflurproblematik, bei der es darum geht, ob der Zugang zu bestimmten Einheiten, sei es eben zum Sondereigentum, sei es zum Gemeinschaftseigentum, jetzt sondereigentumsfähig ist oder zwingend im Gemeinschaftseigentum steht oder nicht. Und an dieser Rechtsprechung und an dieser Logik hat sich durch die Entscheidung nichts geändert. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass man hier nicht dazu neigt, das auch versehentlich zu überinterpretieren. Das stellt der BGH in der Entscheidung auch klar. Ich will vielleicht nochmal kurz die Vorflurproblematik skizzieren. Diese Konstellation gibt es immer dann, wenn eine Sondereigentumseinheit im Nachhinein geteilt wird und wir dann eben zwei Wohnungseingänge haben, typischerweise, und dieser Zugang zu diesem Wohnungseigentum auch in dem Bereich liegt, in dem vorher die Wohnungnummer, also die eine Wohnung war, und wir dann eben so ein kleines Stück haben, bei dem wir uns jetzt fragen, ist jetzt dieser, also wir stellen uns das so vor, wir haben eine große Wohnung und diese große Wohnung wird jetzt geteilt in zwei Wohnungen mit zwei Wohnungseingangstüren. Und diese beiden Wohnungseingangstüren liegen sich so gegenüber, aber eben in einem Bereich oder auf einer Fläche, die früher zur großen Wohnung gehört hat.
Genau, wir haben quasi einen Eingangsflur und teilen die Wohnung jetzt quasi in linke Hälfte, rechte Hälfte. Und dieser Eingangsflur war bislang Sondereigentum, weil quasi davor die Eingangstür zu der großen Wohnung lag. Die Eingangstür nehme ich weg und dann habe ich diesen Flur und davon geht links und rechts die Wohnung ab.
Und hier gilt weiterhin das, was bisher galt. Also das ist eben der Zugang zum Sondereigentum. Der kann nicht über das Sondereigentum eines anderen führen. Also das muss dann zwingend Gemeinschaftseigentum sein.
Genau, das muss, denn es dient in dem Moment zwei Wohnungen. Das muss zwingend Gemeinschaftseigentum sein. Jetzt könnte man sagen, das ist für sicher nicht so schlimm. Dann wird es halt Gemeinschaftseigentum. Das Problem ist aber, dass ich für die Umwandlung von Sonder- in Gemeinschaftseigentum, genauso wie in die andere Richtung selbstverständlich, von Gemeinschafts- in Sondereigentum, die Zustimmung und Mitwirkung aller brauche, weil ich das eine Änderung der Teilungserklärung ist. Die Unterteilung meines Wohnungseigentums kann ich grundsätzlich allein machen. Da brauche ich keine Zustimmung der anderen, analog § 8 WEG. Das ändert sich aber dann, wenn ich aus bisherigem Sondereigentum zwingendes Gemeinschaftseigentum mache.
Weil ich dann den anderen Gemeinschaftseigentum aufdrängen würde, dessen Kosten sie ja tragen müssen.
Dessen Kosten sie tragen müssen und auch sonst, selbst wenn ich keine Kosten tragen muss, das wissen wir alle. Wir können keine Überlassung beurkunden, selbst unter Nießbrauchsvorbehalt, ohne den Erwerber. Ja, man muss es schon nehmen. Also, und das gilt für die Gemeinschaft, für die Wohnung, für das Gemeinschaftseigentum in gleicher Weise. Und deshalb brauche ich für eine solche Unterteilung eine Änderung der Teilungserklärung mit allen. Sonst ist die Unterteilung unwirksam. Und da liegt das besondere Risiko. Und da haben wir, ich weiß das noch aus meiner Zeit am DNOTI, ich nehme an, das ist immer noch so, das fällt gelegentlich viele, viele Jahre später auf, wenn das abverkauft werden soll oder schon mehrfach abverkauft wurde und dann rauskommt, die Unterteilung war unwirksam und dann ist nämlich nichts erworben worden. Ja, dann gab es diese beiden geteilten Eigentumseinheiten nicht und dann ist nichts erworben worden. Das heißt, das ist wirklich gefährlich und da muss man wirklich drauf achten. Und das ändert die BGH-Entscheidung nicht, weil der Vorflur da nämlich anders ist. Da geht es nicht darum, dass es ein Raum ist, der eine Anlage des Gemeinschaftseigentums beherbergt, sondern es ist der Raum selber,
der, Raum selbst, der dient.
Mehreren Einheiten dient und der ist weiterhin zwingendes Gemeinschaftseigentum.
Also man darf es, gut, ich meine, es wird ja ohnehin keiner das so blauäugig anwenden, aber man darf es nicht so verstehen, diese BGH-Entscheidung, dass man sozusagen künftig einfach alle Räume irgendwie zu Sondereigentum machen kann, sondern wir haben natürlich weiterhin diese allgemeinen Grundsätze, die sich ergeben, gerade für den Zugang zum Sondereigentum oder zu Räumen, die eben im zwingenden Gemeinschaftseigentum stehen. Also wenn wir dazu kämen, dass natürlich ein Raum als solcher zwingend im Gemeinschaftseigentum steht nach § 5 Absatz 2, dann gilt auch weiterhin, dass der Zugang zu diesem Raum eben auch zwingend im Gemeinschaftseigentum steht. Jetzt haben wir uns überlegt, als wir die Entscheidung hier gelesen haben am D&I, was bedeutet es jetzt für die Praxis? Es macht jetzt zunächst mal die Gestaltung von Teilungserklärungen sehr viel flexibler und einfacher, weil wir eben jetzt an dieser Stelle Klarheit haben. Das heißt, wenn wir jetzt sehen, okay, in diesem Kellerraum, da ist doch eine Anlage des gemeinschaftlichen Gebrauchs vorgesehen, da soll doch die große Heizung rein oder sollen die Ablese, die Zähler rein, habe ich nicht mehr die große Diskussion, gegebenenfalls im Vorfeld mit dem Bauträger, dass man da jetzt von zwingendem Gemeinschaftseigentum ausgehen muss oder ich muss mir halt nach der bisherigen Kasuistik überlegen, geht es vielleicht gerade noch so, weil der Raum ist doch so groß und die Anlage ist doch so klein, dass man dann Sondereigentum begründen kann oder nicht. Also da haben wir jetzt für die Praxis relativ klare Linien. Grundsätzlich kann man da mal Sondereigentum dran begründen. Die Frage ist vielleicht so in die Zukunft gedacht, was machen jetzt, wenn das mal durchsickert, die Bauträger mit dieser Entscheidung? Weil die sehen ja vielleicht jetzt die Möglichkeit, mehr Sondereigentum zu begründen, als es früher ging. Und für den Bauträger ist ja vielleicht die Menge oder die Fläche an zu verkaufendem Sondereigentum durchaus interessant. Ja. Also der wird jetzt vielleicht eher auf die Idee kommen zu sagen, okay, dieser Wohnung im Erdgeschoss mit den vier Zimmern, der schlage ich jetzt noch irgendwie einen Raum im Keller zu als weiteren sondereigentumsfähigen Raum. In dem ist zwar so eine Anlage, die ist irgendwie für alle interessant, aber der BGH hat ja entschieden, der Raum kann Sondereigentum sein. Und dann verkaufe und vermarkte ich diese Vierzimmerwohnung jetzt eben als 4,5-Zimmerwohnung oder als 5-Zimmerwohnung und muss halt dann vielleicht dazu sagen, dass da irgendwo dieser Heizungsableser montiert ist. Das Ganze wird sich dann halt künftig auf Diskussionen nach § 14 Absatz 1 Nummer 2 WEG verlagern. Damit ist dann eben zu rechnen. Da wird es sicherlich auch mal die eine oder andere Streitigkeit geben, aber ich sag mal so, die gab es ja bisher auch schon. Also das ist ja ist ja klar, dass sozusagen damit diese praktischen Probleme dann nicht gelöst sind. Und es ist vielleicht auch immer noch keine besonders gute Idee, Räume, die überwiegend, in denen sich Anlagen befinden, in großer Zahl, die überwiegend dem gemeinschaftlichen Gebrauch dienen, dann zum Sondereigentum zu erklären. Also die Frage, also die Entscheidung des BGH, dass es jetzt geht, ist aus meiner Sicht für die Gestaltungspraxis kein Freibrief, das jetzt auch immer so zu machen.
Das ist sicherlich richtig. Das ist in vielen Fällen auch weiterhin unsinnig. Also wenn ich einen Heizungsraum habe, in dem die Heizung steht und sonst nichts, ja, und ich im Zweifel dem Eigentümer sagen kann, na, also vielleicht kannst du irgendwie ein paar Blatt Papier auf der Heizung ablegen, wenn das jetzt dein Sondereigentum ist, aber darin beschränkt sich es dann auch, dann ist es natürlich unsinnig, das zum Sondereigentum zu machen. Die Entscheidung des BGH ist aber in zweifacher Hinsicht trotzdem uneingeschränkt zu begrüßen. Erstens, sie heilt, denn es gibt keine Beschränkung in zeitlicher Hinsicht. Und da der BGH ja das Recht nicht schafft, sondern das Recht nur erkennt, war es schon immer so. Und es war auch schon immer so, wie es der BGH jetzt entschieden hat.
Du sagst es ja schon länger.
So ist
in deiner Kommentierung richtig, ja.
Und ich hätte es ja nicht gesagt, wenn es nicht so gewesen wäre. Schon
natürlich,
immer.
Ja.
Also es war schon immer so. Und damit sind auch jetzt all diese Fälle geheilt, die in der Vergangenheit vielleicht schiefgegangen sind. Und ein zweites Risiko, das sozusagen die Beteiligten selbst schaffen, dass sie Umbaumaßnahmen vornehmen und am Ende eine solche gemeinschaftliche Anlage in einen Raum verbringen, der bisher sondereigentumsfähig war und damit potenziell Gemeinschaftseigentum schaffen würden. Die Gefahr gibt es jetzt nicht mehr, sondern das ist alles geheilt. Dieses Risiko, der BGH hat sich dagegen entschieden. Das heißt aber natürlich nicht, dass wenn wir neue Teilungserklärungen machen, dass wir dann irgendwie alles zum Sondereigentum erklären sollten, denn das ist nicht wirklich Aufgabe der vorsorgenden Rechtspflege zu sagen, streitet euch dann künftig mal in den Zugangsfragen. Der große Vorteil aber selbst da ist, wenn es da Streit gibt, greift das nicht die Grundlagen der WEG an, denn die Teilung bleibt bestehen. Man ist vielleicht unterschiedlicher Meinung und muss das am Ende auch wieder vielleicht bis zum BGH ausstreiten. Da wird der BGH sicher noch Fälle kriegen. Wer darf wie oft, wann, wozu in diesen Raum und was darf er da sonst noch machen? Aber die Grundlage der WEG, die Teilungserklärung mit der Begründung des Sondereigentums, die bleibt unberührt, die fällt nicht und infolgedessen haben wir da dieses Risiko jetzt durch die Entscheidung des BGH gebannt, was auf jeden Fall gut ist, denn früher haben solche Streitigkeiten potenziell dazu geführt, dass vielleicht eine Wohnung gar nicht entstanden ist. Und dann stellte sich immer die Frage, was ist dann mit der Teilungserklärung insgesamt? 139 BGB. Diese Gefahren sind vom Tisch. Das Sondereigentum entsteht auf jeden Fall, auch wenn es Streit gibt. Weil wer darf rein, wer darf wie oft rein, wer darf da drin was tun?
Mhm. Und du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, wenn dann im Nachhinein nochmal was umgebaut wird, da müssen wir uns selber an die eigene Nase fassen. Wir haben mal eine Folge aufgenommen im Podcast, die ist auch veröffentlicht, die heißt Der vermaledeite Heizungsraum. Da hatten wir uns mit einer Konstellation befasst, die war wie folgt. Wir hatten eine, also das Gebäude war wie hier, es gab einen Keller, eine Wohnung im ersten Stock und eine Wohnung im Erdgeschoss. Und ursprünglich hatten diese beiden Wohnungen getrennte Heizungen, also jede Wohnung für sich eine Etagenheizung. Dann ging die Heizung im ersten Stock kaputt und der Eigentümer des ersten Stocks hat sich mit dem Eigentümer des Erdgeschosses darüber geeinigt, dass jetzt die Wohnung im Obergeschoss angeschlossen wird an die Heizung vom Erdgeschoss im Keller. Und da haben wir damals aus meiner Sicht durchaus auf der Basis dessen, was damals eben in den Kommentierungen stand und vertreten wurde, gesagt, naja, durch diesen Anschluss an die Heizung der Wohnung im ersten Obergeschoss an die Heizung im Keller entsteht da unten im Keller plötzlich Gemeinschaftseigentum. Und dadurch haben wir so eine Infektionswirkung, weil dann ist nicht nur diese Heizung plötzlich Gemeinschaftseigentum, sondern auch der Raum, in dem sich die Heizung befindet und damit auch die Zugangsräume zu dieser Heizung. Und das wird man jetzt nach heutiger Rechtslage und nach der Entscheidung des BGH also klar für falsch halten müssen. Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, falls Sie den Podcast rückwärts hören, ja, dann überspringen Sie diese Folge mit dem vermaledeiten Heizungsraum oder sehen Sie sie eben in Ihrem zeitlichen Kontext. Aber die ist, wie uns jetzt der BGH recht eindrücklich und auch richtig vor Augen führt, nicht gut gealtert. Also das, was wir damals als Ergebnis präsentiert haben. Patrick, du meinst ja, es war schon damals falsch. Aber jetzt, nachdem der BGH es gesagt hat, sind auch wir uns sehr sicher, dass es damals eben schon falsch war. Gut, aber das ist ein wichtiger Punkt. Also wir haben jetzt auch eben mit diesen Fällen, die wir hier am DIN&I immer wieder bekommen, wo dann halt nach Jahren auffällt, was man da gemacht hat, können wir jetzt relativ beruhigt sagen, gut, wunderbar, das ist jetzt durch diese BGH-Entscheidung auch für alte Fälle und auch für Fälle, in denen im Nachgang umgebaut wurde und so weiter, zumindest auf dieser sachenrechtlichen Ebene geklärt. Die Teilungserklärungen an sich sind wirksam, da ist Sondereigentum entstanden und man muss sich jetzt dann vielleicht halt auf dieser anderen Ebene des 14 Absatz 1 Nummer 2 WEG da streiten.
Das ist ja auch ein wesentliches Argument, das auch der BGH in der Entscheidung selber einführt, dass diese Auslegung eben gerade die sachenrechtliche Bestimmtheit und die sachenrechtliche Sicherheit wahrt. Und da hat der BGH uneingeschränkt Recht, das tut's. Und das ist für sich genommen bereits ein hohes Gut.
Ein wunderbares Schlusswort. Sehr schön. Patrick, vielen herzlichen Dank für die tolle Zusammenfassung, für die tollen Einsichten auch in deine Praxis, vielleicht nochmal so zu diesem Thema, wie geht man mit der Heizungsanlage um in der Gemeinschaftsordnung, in der Teilungserklärung. Das war sicherlich für viele sehr erhellend. Ich werde mich auch bemühen, mir das zu merken, sonst rufe ich dich gegebenenfalls an, falls es mir mal wieder unterkommt. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat es hoffentlich Spaß gemacht. Die Entscheidung, die wir auch als Entscheidung der Woche auf der Homepage des Deutschen Notarinstituts hatten, sollte man tatsächlich im Blick behalten, insbesondere halt deswegen, weil sie ja vieles einfacher macht und weil sie da jetzt in diesem Bereich Klarheit schafft, wenn man mal wieder eine Teilungserklärung zu beurkunden hat. Danke fürs Zuhören. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Spaß in der Praxis und bis zum nächsten Mal.